Hallo und danke für die Einladung. Ich habe dieses Buch geschrieben, Selbstbestimmte Norm, Feminismus, Pränataldiagnostik, Abtreibung, was im August letzten Jahres beim Verbrecherverlag erschienen ist. Und bedauerlicherweise bin ich schon so lange jetzt 3 Tage auf Lesetour, dass ich keine Exemplare mehr für euch habe, die ich euch zum totalen Vorzugspreis verhökern könnte. Die sind alle schon weg, aber es gibt Postkarten, die fast so hübsch sind wie das Buch selbst und wo man das sich dann daran erinnern kann, dass man das ja im Buchladen des Vertrauens erwerben wollte. Und es gibt auch eine Facebook-Seite, man kann mein Buch auf Facebook liken und da gibt es dann auch immer nicht nur lästige Infos, wo ich sonst noch überall in der Weltgeschichte rumgurke, sondern auch total wichtige politische Infos, die mit dem Thema zusammenhängen. Genau. Also der Vortrag gliedert sich so ein bisschen in, also abwechselnd, weil ich mache also teilweise Vortrag und teilweise lese ich euch ein paar Abschnitte vor, damit das nicht so ermüdend ist und aber man Eindruck auch bekommt. Wenn ich irgendwas nicht gut erklären sollte, zu medizinisch oder juristisch oder so mich ausdrücken sollte, ihr also denkt, ich sollte das nochmal erklären für den weiteren Verlauf, bitte gerne zwischenfragen. Wenn ihr denkt, das stimmt alles nicht, was ich erzähle, bitte warten bis nach dem Ende des Vortrags. Das Thema von dem Buch ist Abtreibung, Lebensschützer und Pränataldiagnostik, beziehungsweise das ist halt auch so eine Bewegungsperspektive. Die Leute fragen mich immer, ob das meine Diss ist. Nein, das ist nicht meine Diss. Ich habe keine Diss geschrieben, sondern ich habe versucht, aus einer Bewegungsperspektive als Feministin mir dieses Problem von Selbstbestimmung, was ja in den 80er Jahren in der Frauenbewegung sehr weit oben stand als Thema, als Kritik, als Auseinandersetzung mir nochmal aktualisiert für heute anzugucken und eben in diesem Dreieck, also in diesem Bewegungsdreieck eben zwischen selbsternannten Lebensschützern, Behindertenbewegung und feministischer Bewegung. Weil angefangen damit, mich zu beschäftigen, habe ich eben, als wir in Berlin angefangen haben, gegen die Lebensschützer zu mobilisieren, also gegen diesen Marsch für das Leben 2008. Und ich wurde noch nicht vorgestellt, dann muss ich vielleicht noch 2 Sätze dazu sagen. Ich lebe in Berlin, bin da Journalistin und habe Soziologie und Politologie studiert und auch also Bewegungssoziologie gemacht. Und das ist aber eben, wie gesagt, keine wissenschaftliche Arbeit in dem Sinne, sondern auch eben eine von unten aus der Bewegung. Und so fängt das Buch auch an. Nämlich mit einem Blick auf diesem Zusammentreffen von FeministInnen und LebensschützerInnen. Am 20. September 2014 in Berlin, Platz des 18. März am Brandenburger Tor. Auf dem Platz hat das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung einige 100 Menschen versammelt, die für das Recht auf Abtreibung demonstrieren. Auf der anderen Seite der Polizeiabsperrung schiebt sich der Marsch für das Leben an der Protestkundgebung vorbei. 5.000 Lebensschützer demonstrieren gegen Abtreibung, Selektion und Euthanasie, ist das Motto gewesen. Einer von ihnen ist der Bundestagsabgeordnete und ehemalige Behindertenbeauftragte Hubert Hüppe. Mit triumphierendem Grinsen und zum Victory-Zeichen erhobener Hand schreitet er an den pfeifenden und parolenrufenden jüngeren und älteren FeministInnen, HumanistInnen und Linksliberalen vorbei. Lebensschützer werden wieder lauter und sichtbarer. Ihre GegnerInnen halten ihnen die alte feministische Parole des Rechts auf Selbstbestimmung entgegen. In diesem Bild fehlt die feministische Fraktion, die seit den 1980er Jahren kritisch über die Bedeutung von Selbstbestimmung diskutiert, die Pränataldiagnostik und selektive Schwangerschaftsabbrüche nicht als Erweiterung der Entscheidungsmöglichkeiten für Frauen begreift, sondern als Ausweitung des Normalitätsgebotes. Hier an der Stelle muss man direkt vielleicht nochmal was zu der ganzen Genderei sagen. Also Lebensschützer sind eigentlich nur Lebensschützer, wenn sie in Anführungszeichen sind. Da das aber für das Aufnahmegerät sowieso nicht sehen kann, wenn ich rumwedele, stellt euch das einfach vor. Und als Selbstbezeichnung werden die natürlich nicht gegendert, weil die bezeichnen sich ja nicht als LebensschützerInnen, ja, sondern als Lebensschützer. Auch die weiblichen Kandidaten davon. Und die Frauen, die hier jeweils vorkommen, haben in den meisten Fällen so Sternchen dahinter und die Schwangeren auch, weil ich eben davon ausgehe, dass dieses ganze binäre Geschlechtermodell nicht so richtig gut auf tatsächlich vorhandene Menschen anwendbar ist und eben auch Leute gibt, die schwanger werden können, die sich aber nicht als Frauen identifizieren. Ja. Genau. Einige Feministinnen dieser Strömung, also die Pränataldiagnostik und so einen Selbstbestimmungsbegriff kritisieren, waren kurz zuvor auf der Demonstration des queerfeministischen und antifaschistischen Bündnisses What the Fuck. In einem Redebeitrag sagte dort die Gruppe No Fundi Märsche: Pränataldiagnostische Untersuchungen sind aber nicht nur behindertenfeindliche Praktiken, sondern setzen zugleich auch schwangere Personen unter Druck, die immer mehr für die Gesundheit und Qualität ihres Nachwuchses zur Verantwortung gezogen werden. Umso wichtiger ist es, eine queerfeministische Position zu entwickeln, die nicht die Kritik an PND und das Recht auf Schwangerschaftsabbruch gegeneinander ausspielt, sondern zusammendenkt. Wir dürfen die Kritik an pränataler Diagnostik nicht konservativen und religiösen Kreisen überlassen. Diese Position ist aber unter Feministinnen marginalisiert und wird gerade in Mobilisierungen gegen konservative und reaktionäre Kräfte, die mit der Parole der Selbstbestimmung so schön auf die Palme zu bringen sind, als unangemessen wahrgenommen. Das Streben nach Selbstbestimmung gehört grundlegend zu unserer modernen Vorstellung von einem freien, autonomen Menschen. Der Begriff wird von vielen sozialen Bewegungen als emanzipatorische Leitvokabel verwendet, gegen Unterdrückung, Bevormundung und Verbote, für Freiheit, Emanzipation und eben Selbstbestimmung. Seit der Aufklärung haben immer mehr gesellschaftliche Gruppen, unter anderem Frauen, Homosexuelle, Behinderte, für ihre Angehörigen den Status der rechtlichen und gesellschaftlichen Anerkennung als autonome, zu freien Entscheidungen über ihre Lebensführung fähige und berechtigte Subjekte erkämpft, die vorher nur weißen, heterosexuellen, bürgerlichen Männern zugestanden wurde. Alle diese Bewegungen haben große Erfolge erzielt und sind weiterhin notwendig, wenn alle Menschen ihre eigen- und fremdverschuldete Unmündigkeit verlassen wollen. Auch für die bundesdeutsche Frauenbewegung war Selbstbestimmung gleichzeitig Weg und Ziel der Selbstbefreiung. In der Bundesrepublik kristallisierte sich diese Idee im Kampf gegen das Abtreibungsverbot seit Anfang der 1970er Jahre heraus und gehört seitdem zu den Standards feministischen Denkens. In der Tradition einer fortgesetzten Aufklärung sollte die Forderung nach Selbstbestimmung die, Zitat, gesetzlich abgesicherte patriarchale Staats- und Männergewalt sowie die Fremdbestimmung über Frauen zurückdrängen und die eigenen Entscheidungs- und Handlungsräume erweitern. Was aber wird zurückgedrängt und was wird erweitert? Pränataldiagnostik ist mittlerweile ein normaler Vorgang im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung für Schwangere geworden, den immer mehr Frauen wie selbstverständlich in Anspruch nehmen. In der medizinischen Praxis wird mit unterschiedlichen Methoden gezielt, umfassend und mit großem Aufwand nach möglichen Behinderungen und Abweichungen des Fötus gesucht. Wenn sich die Hoffnung auf eine negative Diagnose, auf das erwünschte alles in Ordnung nicht erfüllen, begeben sich diese Frauen in eine Diagnosespirale hinein, die häufig mit der Abtreibung des vermeintlich geschädigten Fötus endet, der eigentlich ein gewolltes Kind werden sollte. Durch Pränataldiagnostik werden tatsächlich Entscheidungsräume erweitert. Eine genauere Betrachtung der Untersuchungen und ihrer Dynamik wird allerdings zeigen, dass diese Entwicklung nicht positiv ist, sondern vielmehr widersprüchlich, komplex und hochproblematisch. Ohne eine Verknüpfung mit den Zielen der emanzipatorischen Frauen und denen der Behindertenbewegung wird der Begriff Selbstbestimmung heute oft in einer individualistischen Wendung benutzt und bedeutet so nur noch, dass die jeweilige Person eben selbst entscheidet, was sie tun möchte. Ohne ein Verständnis der Faktoren, die sie möglicherweise daran hindern oder darin bestärken, hat der Begriff nicht mehr emanzipatorische Kraft als die Diätwerbung von 1988. Ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst. Die Forderung nach Selbstbestimmung will dann nur noch individuelle Bedürfnisbefriedigung innerhalb der gesellschaftlichen Normen. Und diese sind, allem Reden von Inklusion und einigen Erfolgen der Behindertenbewegung zum Trotz, allzu oft weiterhin behindertenfeindlich. Und um das Ganze historisch nochmal so ein bisschen weiter einzuführen, wie die Problemlage sich aus meiner Sicht darstellt, finde ich das ganz interessant, sich das anzugucken, was in den 70er Jahren tatsächlich passiert ist. Wir haben ja so eine Erzählung von eben dieser Frauenbewegung, dieser feministischen Bewegung, die ja auch sehr radikal gegen den Paragraphen 218, also für die Streichung des Schwangerschaftsabbruchs als Straftat aus dem Strafgesetzbuch auf die Straße gegangen ist. Das funktioniert ja auch heute noch häufig so als Anknüpfungspunkt für jüngere und ältere Feministinnen. Damals war das noch so eine richtige Bewegung und das war so, ne, richtig radikal und man hat richtig was geschafft. Und gleichzeitig zu dieser Bewegung ist aber, also die groß war und die radikal war, gleichzeitig ist aber in Deutschland pränatale Diagnostik eingeführt worden, also sowohl auf technischer, gesetzlicher und so weiter Ebene. Und daran gab es halt überhaupt keine Kritik. Und das mache ich jetzt mal so an ein paar Stationen deutlich. 1971 haben wir diese Stern-Titelseite. Wir haben abgetrieben, mehr als 300 Frauen bekennen, dass sie, was ja damals illegal war, einen Schwangerschaftsabbruch haben durchführen lassen und lösen das halt auf medialer Ebene auch eine größere Debatte darüber aus. Im gleichen Jahr werden Ultraschallgeräte in der BRD eingeführt zur Betreuung von Risikoschwangerschaft, womit Deutschland internationaler Vorreiter ist. Sind wir übrigens, immer noch bei Ultraschall. Also ne, diese drei Ultraschalle, die es zurzeit gibt, die im Mutterpass stehen, die von den Krankenkassen regelhaft übernommen werden, sind auch international Spitze oder eben, also das meiste halt, ne, die meisten. Sonst wird das nicht so viel gemacht, geschweige denn bezahlt. Direkt im Jahr danach, 1972, ist die erste humangenetische Beratungsstelle eröffnet worden in Marburg. Und humangenetische Beratungsstellen haben das gemacht, was in den 30er und 40er Jahren eugenische Beratungsstellen gemacht haben. Also sprich, sich mit den Paaren, die einen Kinderwunsch hatten, hingesetzt und sich deren Familiengeschichte angeguckt und nach Faktoren gesucht, die darauf hindeuten, dass es eventuell eine sogenannte Erbkrankheit vorliegt. Und im gleichen Jahr haben sie auch das von der Deutschen Forschungsgesellschaft geförderte Programm Pränatale Diagnostik genetisch bedingter Defekte aufgelegt, was unter anderem zum Ziel hatte, flächendeckend FrauenärztInnen darin auszubilden, invasive Untersuchungen vornehmen zu können. Also das eine ist halt sozusagen diese an die alte eugenische Praktik andockenden humangenetischen Beratungsstellen und das andere ist auf so eine Diagnostik, also eine genetische Diagnostik zielende Ausbildung, weil also Fruchtwasseruntersuchungen bzw. Amniozentese ist ja ein invasiver Eingriff, der eben aus dem Körper der schwangeren Person Fruchtwasser rausholt, was man sich daraufhin dann auf Genschäden bzw. Abweichungen angucken kann. Und um das eben dann ausschließen zu können. Das, also und gleichzeitig eben die ganze Zeit diese Bewegung, super viele Frauen auf der Straße, eine sehr radikale Bewegung, die auch 73, dann eben ein Jahr später wiederum, ihren ersten Erfolg erkämpft hat, nämlich die Reform des 218, eine Fristenregelung, die aber sofort von der CDU vor das Verfassungsgericht gebracht wurde und kassiert wurde, die ist also nie in Kraft getreten. Und das Bundesverfassungsgericht hat dann auch geurteilt, mehrheitlich, dass das auch nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sei, dass also das Selbstbestimmungsrecht der schwangeren Frau mit einer Fristenregelung eine zu hohe Priorität gegen dem sogenannten Lebensrecht des ungeborenen Kindes bekäme und es deswegen eben nicht geht. Und dann hat es wieder, also nach dem Urteil hat es wieder einige Zeit gedauert, bis dann der gesetzliche Prozess wieder zu einer neuen Regelung gekommen ist. Das war dann 1976 der Fall, als eben die dann einige Jahrzehnte gültige Reform des 218 verabschiedet wurde, der dann nur noch Indikationsregelungen hatte. Also sprich, Indikationen sind Gründe, die man hat, also Frau, also anerkannte Gründe, um einen Abbruch durchführen lassen zu können. Und das waren in dem Fall, also die medizinische Indikation, die gab es auch vorher schon, ist ohne eine Frist und bedeutet, dass wenn das Leben oder die Gesundheit einer schwangeren Person in Gefahr ist, darf und es mit dem Abbruch der Schwangerschaft behoben werden kann, das Problem, dann darf die Schwangerschaft abgebrochen werden. Also medizinische Indikationen gibt es ja in vielen Ländern, auch sogar in welchen, die also oft als einzige. Und die kann halt mehr oder weniger liberal, mehr oder weniger streng ausgelegt werden. Also in Spanien beispielsweise war das bis zur Reform des Abtreibungsparagraphen, haben die meisten privaten Kliniken das so ausgelegt, dass sie die Gesundheitsdefinition der Weltgesundheitsorganisation zugrunde gelegt haben, was halt die Abwesenheit von störenden Faktoren ist, womit das eigentlich eine... Also, und wenn jemand ungewollt schwanger war, war das ja eine Einschränkung des Wohlbefindens. Somit wurde das quasi, obwohl es nur die medizinische Indikation gab, tatsächlich konnten da in Spanien die Frauen ungewollte Schwangerschaften einfach damit abbrechen. Während in Irland, wo es eben auch die medizinische Indikation fast als einzige gibt, ja vor einigen Jahren eine Frau gestorben ist, weil die Ärzte gewartet haben, bis der Fötus abgestorben war, bevor sie den Schwangerschaftsabbruch also eingeleitet haben. Und die ist eben an einer daraus entstandenen Blutvergiftung gestorben. Also wo es eindeutig war, dass es der schlecht geht und man hätte einfach die Schwangerschaft aufgrund der vorhandenen medizinischen Indikationen abbrechen können, was man aber nicht gemacht hat. Also das ist halt auch ein weites Feld. Gut, aber zurück zu 1976, Deutschland. Es gab die medizinische Indikation, dann wurde die kriminologische Indikation eingeführt mit einer Frist von 12 Wochen. Kriminologische Indikation bedeutet, wenn die Schwangerschaft vermutet wird, dass sie aufgrund einer Sexualstraftat entstanden ist. Dann ebenfalls mit einer Frist von 12 Wochen die soziale bzw. Notlagenindikation, also eben wenn es auf wegen einer sozialen Notlage nicht zumutbar ist, die Schwangerschaft auszutragen. Und in meinem Zusammenhang halt die interessanteste Indikation, die Wiedereinführung der eugenischen bzw. embryopathischen Indikation mit einer Frist von 22 Wochen. Wiedereinführung deswegen, weil es die im Nationalsozialismus schon mal gab, von 1935 bis 1945, eingeführt als Erweiterung des Erbgesundheitsgesetzes und von den Alliierten dann abgeschafft. Und dann eben vom Deutschen Bundestag 1976 wieder eingeführt. Wie gesagt, relativ langen Frist von 22 Wochen, was sich daraus erklärt, dass man erst nach der 22. um die 22. Woche rum die Ergebnisse von der Amniozentese hatte. Und da sieht man halt auch, wie das so Mitte der 70er Jahre alles so schön ineinander greift. Also es gab halt zuerst das Ausbildungsprogramm für die ganzen GynäkologInnen, damit sie diese Untersuchung auch machen konnten. Zwischendurch ist es dann auch als Krankenkassenleistung eingeführt worden, sodass es überhaupt finanziert wurde, dass man diese Untersuchungen machen lassen kann für bestimmte Risikogruppen. Und dann hat man das Gesetz gemacht, was es auch erlaubte, die herausgefundenen Behinderungen und die Föten mit Behinderung dann auch eben nicht ins Leben kommen zu lassen, sodass quasi wir so ein Behinderungs-Verhinderungs-Konglomerat haben Mitte der 70er. Und was ich ja eben schon angedeutet habe, von der Frauenbewegung, die wirklich sich sehr intensiv mit Abtreibung beschäftigt hat zu der Zeit, keine Kritik whatsoever. Also ich habe wirklich gesucht in verschiedenen Archiven. Ich habe mit verschiedenen Aktivistinnen gesprochen aus der Zeit und die waren sich alle relativ einig, dass es darüber einfach keine Diskussion gab. Also worüber sie sich nicht...
Worüber keine Diskussion?
Es über, also weder über die Wiedereinführung der eugenischen Indikation noch über dieses DFG-Programm für die Ausbildung der Ärztinnen, noch über die Eröffnung von humangenetischen Beratungsstellen. Das war alles, also das alles, was ich vorhin aufgezählt habe, war kein Thema. Worüber sich die Feministinnen nicht einig sind, ist, ob das so negativ zu bewerten sein soll, wie ich das negativ bewerte, aber oder ob das einfach man das noch nicht wissen konnte. Gut, ich finde ja, dass man das zumindest dazu sagen soll, weil das eben immer so als Referenzpunkt gilt, diese große Bewegung und alle jammern, dass es so wenig Feministinnen und so wenig Aktivität heutzutage gibt und ja, dass man aber auch diese Problemlage, die eben nicht erkannt wurde, auch dazu reflektieren müsste. Und eine Kritik daran gab es dann erst Mitte der 80er Jahre durch die Behindertenbewegung beziehungsweise durch Feministinnen mit Behinderung, die eben sowohl in der Behindertenbewegung als auch in der feministischen Bewegung aktiv waren und da dann ihre nicht behinderten Genossinnen auch in die diskursive und Debattenpflicht genommen haben, um da mal so ein kurzes Schlaglicht drauf zu werfen, lese ich auch noch mal was vor. Die unterschiedlichen Bedürfnisse und Betroffenheiten führten zu Spannungen zwischen den FeministInnen mit Behinderung und denjenigen ohne erkennbare Beeinträchtigung. Diese Auseinandersetzung stellt Nati Radke, einer Hamburger Krüppelaktivistin, im Rückblick so dar. Es gab Widersprüche und Streit. So kämpfte die Frauenbewegung für das Recht, kein Kind austragen zu müssen, und wir behinderten Frauen stellten uns hin mit der Forderung, Kinder bekommen zu dürfen. Bei Veranstaltungen zu den Perspektiven der Humangenetik hieß es manchmal, ich will keinen Mongo. An der Stelle gucke ich immer ins Publikum und hoffe, dass irgendwer verständnislos guckt, weil das Schimpfwort nicht bekannt ist. Das ist aber meistens nicht der Fall. Es ist halt ein...
Trisomie 21.
Oder? Ja, ja, genau. Das ist ein Schimpfwort für Leute mit Trisomie 21. Die explizite Ablehnung der embryopathischen Indikation führte die Krüppelfrauen zu Fragestellungen, mit denen sich Feministinnen heute noch beschäftigen. Zum einen kämpfen wir für das Selbstbestimmungsrecht der Frau und gegen die neueren Angriffe auf die Reform des Paragraphen. Zum anderen sehen wir in der embryopathischen Indikation eine Diskriminierung von Krüppeln. Das klingt zunächst einmal widersprüchlich. Sollte das Selbstbestimmungsrecht der Frau dort aufhören, wo mit Wahrscheinlichkeit ein behindertes Kind erwartet wird, und dies vor dem Hintergrund, dass wir uns immer aufs Heftigste dagegen gewehrt haben, die Beweggründe abtreibender Frauen zu hinterfragen? Darf Frau diese bislang fehlende Diskussion überhaupt aufgreifen, angesichts der derzeitigen Angriffe von rechts? Eine Frage, die sich ja heute angesichts der derzeitigen Angriffe von rechts auch teilweise stellt. Mit Misstrauen beobachteten die Autorinnen des Sammelbandes, ach Entschuldigung, das ist ein Zitat gewesen aus dem Sammelband Geschlecht behindert, besonderes Merkmal Frau von 1985, was auch sehr empfehlenswert ist, wenn man sich so die feministische Behindertenbewegung zu der Zeit angucken will. Mit Misstrauen beobachteten die Autorinnen des Sammelbandes die vermehrte Inanspruchnahme von Ultraschalldiagnostik und Fruchtwasseruntersuchungen. Jede Abweichung vom Normfötus werde registriert, mit dem Ziel, die Geburt behinderter Kinder zu verhindern. Diese Entwicklung habe mit dem Selbstbestimmungsrecht der Frau nichts zu tun, konstatierten sie. Werdenden Eltern werde nach der Feststellung einer genetischen Abweichung vom medizinischen Personal aktiv zu einem Abbruch geraten. In den Medien werde das Leben Behinderter als trostlos beschrieben und so die gesellschaftliche Stimmung negativ beeinflusst. Das behindertenfeindliche gesellschaftliche Klima manifestiere sich in der weiterhin bestehenden Aussonderung von Krüppeln und den Kürzungen von Sozialleistungen. Gegen diese Entwicklung setzten die Herausgeberinnen des Sammelbandes weiterhin die, Zitat, richtige, das heißt feministisch krüppelbewusste Forderung, ersatzlose Streichung des Paragraphen 218, jede Frau muss selbst entscheiden dürfen, ob, wann und unter welchen Umständen sie ein Kind will. Diese Forderung hebe das Problem der Früherkennungsmedizin, der Sondereinrichtungen und der Sozialkürzungen zwar nicht auf, mit der Streichung des Paragraphen 218 und damit eben auch der embryopathischen Indikation würde jedoch, Zitat, Behinderung nicht mehr als Lebenstatbestand normiert, den es zu verhindern gilt. Und um das an der Stelle nochmal kurz so sehr eingängig zu skizzieren, wo sozusagen der Unterschied zwischen den verschiedenen feministischen Fraktionen liegt, auch heute noch, ist eben das, dass man sagt, klar, Paragraph 218 abschaffen und jede Frau muss selbst entscheiden dürfen, ob, wann und wie viele Kinder sie haben will. Das Problem, also was hier mit unter welchen Umständen beschrieben wird, das Problem fängt da an, wenn, also mein Problem, das Problem, was behinderte Frauen kritisiert haben, wenn Feministinnen das Selbstbestimmungsrecht von Frauen so weit ausdehnen, dass sie sagen, Frauen müssen auch das Recht haben zu entscheiden, welche Kinder sie haben wollen. So, und das ist, das, es gibt Feministinnen auch heute noch, die das sagen, dass das zum reproduktiven Recht von Frauen gehört, genau das zu entscheiden. Und dass sie deswegen auch Zugang zu jeder Diagnosemöglichkeit haben sollten, die es eben so gibt. Und es gibt eben Feministinnen, die sagen, nee, A, kann man sowieso nicht wissen, was für ein Kind das wird. Von daher ist das eine sinnlose Fragestellung. Also zu versuchen, das mit diesen Untersuchungen zu beantworten. Und B, gibt es eben kein Recht darauf, irgendwie zu entscheiden, was für ein Kind man haben will. Wenn man sich entschieden hat, ein Kind haben zu wollen, dann muss man halt nehmen, was es gibt. Und genau. Vielleicht muss ich das auch nochmal sagen. Also es sind sozusagen zwei unterschiedliche Arten von Schwangerschaften, über die wir reden. Die eine Art von Schwangerschaft ist eben die, wenn Frauen schwanger sind und nicht schwanger sein wollen, also gar kein Kind haben möchten. So, die machen aber in der Regel auch nicht diese ganzen Untersuchungen, weil warum sollten sie? Ja, die beenden die Schwangerschaft so schnell es geht. Und die andere Sorte Schwangere sind halt die, die die Schwangerschaft angenommen haben oder sogar das ein Wunschkind ist, also ne, die das Kind bekommen wollen und die ja nur deswegen diese ganzen Untersuchungen machen, weil es das Beste für ihr Kind zu sein scheint für Späteres. Und dadurch dann in so ein Problem reingeraten, wenn eben das sich herausstellt, dass das Kind nicht so wird, wie sie sich das vorgestellt haben oder zu werden droht. Genau, und das ist ja dann eine ganz andere Art von Entscheidung. Das eine ist die Entscheidung, nicht schwanger sein zu wollen, und das andere ist die Entscheidung, dieses Kind nicht haben zu wollen. Jetzt habe ich schon ein bisschen vorgegriffen, was man noch zu diesem Komplex Mitte der 80er Jahre sagen muss, dass es da dann aber auch feministische Mobilisierungen gegeben hat, nämlich die beiden Kongresse gegen Gen- und Reproduktionstechnologien, einen 85 und einen 88, wo jeweils die beeindruckende Zahl von 2000 Frauen-Lesben zusammengekommen ist, um sich kritisch mit den vorherrschenden Konzepten, feministischen Konzepten von Selbstbestimmung auseinanderzusetzen und eben auch die Techniken der Repromedizin, also sprich hauptsächlich zu der Zeit, was es gab, künstliche Befruchtung sehr kritisch zu diskutieren als Enteignung des weiblichen Körpers und eben auch die behindertenfeindliche Pränataldiagnostik beziehungsweise das Angebot an humangenetischen Untersuchungen. Und ich habe das ja eben schon mal kurz angefangen. Bei der ganzen Kritik muss man sich jetzt natürlich nochmal angucken, was eigentlich an Pränataldiagnostik genau das Problem ist. Beziehungsweise welche Art von Pränataldiagnostik ein Problem darstellt. Und aus so einer Perspektive von was bedeutet überhaupt Selbstbestimmung und was sind denn Situationen, in denen man eine Entscheidung als selbstbestimmt definieren kann, muss man diese pränatale Diagnostik-Entscheidungssituation sowieso schon mal so charakterisieren, dass es eine wenig selbstbestimmte Situation ist, weil es sozusagen allein dadurch, dass das als normalisierte Praxis so durchgesetzt ist, es nicht gleichwertig ist, ob ich mich dafür oder dagegen entscheide, sondern es sozusagen dieses Angebot gibt und es ist normal, dass man das macht, eben um das vermeintlich Beste für das spätere Kind zu tun. Und wenn man das ablehnt, kommt man sozusagen in die Situation, dass man sich erklären muss. Und das ist keine gleichwertige Entscheidungssituation, sondern man ist angehalten, schon sich für die eine Sache zu entscheiden. Wenn man jetzt auf die Ebene von den Untersuchungen, was wird da überhaupt gemacht, geht, wäre es so für die kritische Kritikerin schön, wenn man das so nach Methoden auseinander dividieren könnte und sagen, die einen sind irgendwie ganz gut, die anderen sind fui bä. Das geht aber leider nicht, sondern man muss sich sozusagen den Untersuchungszweck angucken und danach fragen, was will der Test rausfinden, was will diese Untersuchung wissen. Und es gibt pränatale Untersuchungen, die zum Ziel haben, den Gesundheitszustand der Schwangeren beispielsweise zu untersuchen, nach Schwangerschaftsdiabetes zu gucken. Das ist durchaus sehr sinnvoll. Es gibt Untersuchungen, die zur Geburtsvorbereitung total wichtig sind, die also wo die Plazenta angewachsen ist oder auch wie der Fötus liegt, beziehungsweise auch pränatal. Es ist auch, also pränatal in dem Sinne von wirklich vor der Geburt, ist es auch sinnvoll, bestimmte Behinderungen entweder auszuschließen oder zu gucken, ob die vorliegen, weil man dann anders empfehlen würde, die Geburt zu gestalten. Beispielsweise, wenn man feststellt, dass der Fötus hat einen schweren Herzfehler, würde man eventuell nicht empfehlen, die Geburt im Geburtshaus zu machen. Oder zumindest, dass man das weiß und dann relativ zeitnah eine OP oder sonst was in die Wege leiten kann. Das sind alles so Untersuchungen, die sind sinnvoll und zwar für die Gesundheit der schwangeren, späteren Mutter, als auch für die Gesundheit des Fötus, des späteren Kindes. Das sind aber die wenigsten Untersuchungen. Die meisten suchen nach Abweichungen. Die gucken sich den Fötus an und suchen nach Softmarkern, wie das heißt, also nach Hinweisen für Behinderungen. Die suchen nach Abweichungen von so einer Norm, die eben festgelegt ist, also Oberschenkellänge zu Unterarmlänge, Kopf-Rumpf-Verhältnis und sowas alles. Und die Ergebnisse von diesen Untersuchungen tragen weder zur Gesundheit des werdenden Kindes noch dem der werdenden Mutter bei, weil alles, was sie dann tun können, ist zu sagen, ja, wollen sie so ein Kind wirklich haben? Und dann stellt halt die Frau sich genau vor die Entscheidung und deswegen bezeichnen wir diese Untersuchungsziele als selektiv, weil es eben darum geht, also ne, nicht medizinisch, therapeutisch, sondern selektive Untersuchungsziele. Und die sind tatsächlich...
Aussortieren.
Ja, genau. Und die sind tatsächlich hochproblematisch und auch abzulehnen. Die Schwangere hat allerdings meistens nochmal eine ganz andere Fragestellung, also weder die eine noch die andere, sondern schwangere Personen wollen meistens eher so global wissen, ob alles in Ordnung ist. Da müsste aber jede GynäkologInnen, jeder Frauenarzt eigentlich sagen, dass man das sowieso nicht testen kann. Und ob alles in Ordnung ist, weiß man sowieso nie. Also ne, man kann ja immer nur andersrum gucken. Und von daher müsste so eine, also wenn, wenn man feststellt in der Schwangerschaft, dass das das ist, was die Frau wissen will, müsste man da eigentlich mit einer Beratung rangehen, statt mit einem Test, um rauszufinden, was denn da die Ängste und Sorgen sind und was sie da wirklich wissen will. In dieser ganzen Untersuchung, also es gibt halt verschiedenste Arten von Untersuchungen. Ne? Ich hatte schon gesagt, Ultraschalluntersuchungen, Amniozentesen und es gibt noch zwei andere invasive Praktiken. Das brauchen wir jetzt alles nicht so ganz genau aufzudröseln. Aber daneben gibt es halt noch diese verschiedenen Tests, die so Rechenergebnisse produzieren. Also diese berühmten Wahrscheinlichkeiten 1 zu 300, wo dann kein Mensch weiß, was das eigentlich bedeuten soll. Weil das ja so eine zusammengerechnete Zahl ist aus verschiedenen Enzymwerten, Schwangerschaftswoche, Alter der Schwangeren und dann eben so verschiedene Ultraschallmesswerte, die dann da einfließen und zu so Zahlenkombinationen führen. Und das in der Regel nicht interpretiert werden kann von der schwangeren Person. Also die haben so Versuche gemacht, indem sie diesen Zahlenwert anders ausgedrückt haben. Ne? Also man kann ja sozusagen das auch in Prozenten ausdrücken. 1 zu 300 kann man auch in Prozentzahlen ausdrücken. Und dann wiederum Prozentzahlen kann man halt auch, und das kann man halt auch umgekehrt ausdrücken. Also ne, man kann sagen, man hat ein 75-prozentiges Risiko, dass XY passiert. Man kann aber auch sagen, zu 25% ist alles in Ordnung. Ja? Und tatsächlich ist es so, wenn man das selbst mit dieser geringen, viel geringeren Prozentzahl von 25% formuliert, dass das Sicherheitsgefühl viel höher ist. Also das ist eben nicht nur auf die Zahlen an sich, auf die Werte an sich ankommt, sondern es eben auch so ein Sprachhandeln ist und in der Kommunikation ganz viel hergestellt wird. Und in der Regel wird aber Unsicherheit hergestellt. Also diese ganze Suche nach der Auffälligkeit, der Risikodiskurs, der daran hängt, die weiteren Untersuchungen, die zur Abklärung dann oft nötig sind, da immer irgendeine Auffälligkeit ist, also nicht immer, aber häufig, führen halt zu einer großen Verunsicherung bei schwangeren Personen und auch zu so einer Diagnosespirale, weil dann jedes Auffälligkeit halt abgeklärt werden muss in so einer medizinischen Logik, weil es sonst gar keinen Sinn machen würde, solche Tests überhaupt zu machen. Und ein Problem ist halt noch zusätzlich, also abgesehen davon, dass wenn man halt so einen Körper vermisst anhand von eben so Normdaten, kommt man halt auf total viele Auffälligkeiten. Ne, das würden wir hier in diesem Raum ja auch. Wenn wir alle unsere Körper nach Normdaten vergleichen würden, hätten total viele irgendeine Auffälligkeit, die auf irgendwas hindeuten würde, eventuell. Und das macht man glücklicherweise mit der erwachsenen Bevölkerung nicht, die einmal so komplett durchzuchecken. Aber mit Würden macht man das halt. Und dadurch entstehen halt total viele beunruhigende Befunde, die eben dann weiter abgeklärt werden müssen. Und vielleicht noch mal kurz, um das einzuordnen. Ich rede halt nicht nur von so einer Dynamik von oben, dass irgendwie die Regierung und die Kassen und so weiter darauf einwirken und immer mehr Untersuchungen auf die armen Schwangeren draufwerfen, sondern es ist tatsächlich eher so eine Wechselwirkung, weil zum Beispiel wurde Mitte der 80er Jahre auch das Konzept Angstindikation eingeführt und als ganz klare Reaktion auf die Wünsche, Bedürfnisse und Forderungen von jüngeren Frauen, die nicht unter die Altersrisiko gefallen sind, wo dann eben bestimmte Sachen bezahlt wurden. Also ne, also wenn man ein Altersrisiko hatte, wurde es angenommen, dass beispielsweise invasive Untersuchungen das Risiko, behinderte Kinder zu bekommen, reduziert. Also, weil man die dann eben abtreibt und nicht bekommt. Und deswegen wurden diese invasiven Untersuchungen bezahlt für Frauen, die über 38 waren, später über 35 und so weiter. Und es gab aber so eine Zeit, wo eben jüngere Frauen da sehr reingedrängt haben, dass sie das auch wissen wollten und das überhaupt nicht eingesehen haben, dass das nicht auch für sie finanziert wird, weil sie halt auch keine behinderten Kinder haben wollten. Und daraufhin wurde diese Angstindikation eingeführt und die bedeutet tatsächlich, dass die schwangere Person Angst hat, ein behindertes Kind zu bekommen. Das ist die medizinische Begründung, ihr diese Angst zu nehmen, dass die Kasse diese Untersuchung finanziert. Und mittlerweile machen diese Angstindikationen 30% aller pränatalen Untersuchungen, also die Finanzierung aller von 30% aller pränatalen Untersuchungen aus, was relativ viel ist. Genau, für so eine für so einen Einblick in so eine Dynamik. Und vielleicht muss man noch dazu sagen, um das nochmal das Bild zu vervollständigen, was halt jeweils passiert. Also ne, wir hatten das schon, es werden irgendwelche Untersuchungen gemacht, es werden irgendwelche Auffälligkeiten festgestellt. Statt einer Beruhigung tritt eine verstärkte Beunruhigung ein, die dann eben dadurch behoben werden soll, dass weitere Untersuchungen stattfinden. Und diese Diagnosespirale hat ja aber irgendwann auch ein Ende. Und zwar dann, wenn entweder festgestellt wird, nein, da ist nichts. Die Beunruhigung war umsonst sozusagen, nicht nötig. Oder wenn halt festgestellt wird, doch, da ist, wir haben hier eine positive Diagnose. Also die Auffälligkeit hat sich bestätigt, hier liegt Behinderung XY vor. Und dann steht die Frau, die schwangere Person, halt quasi vor der Wahl, ob sie dann eben dieses, das als behindert diagnostizierte Kind trotzdem, in großen Anführungszeichen, bekommen soll oder eben dieses eigentlich gewollte Kind wieder emotional abspalten soll und eine Abtreibung zu machen. Und was da auch noch so ein bisschen auf so einer medizinisch-faktischen Ebene auch interessant ist, was die meisten auch nicht wissen, das sind ja keine Abtreibungen im eigentlichen Sinne des Wortes, woran wir so denken, wenn wir an Abtreibungen denken, sondern das sind eingeleitete Geburten in der Regel. Weil in Deutschland wird ab der 16. Woche die Geburt eingeleitet, sprich Öffnung des Muttermundes, Wehen und so weiter. Und es kann mehrere Tage dauern. Also das ist in der Regel nicht so schnell erledigt, wie sich die meisten das dann wünschen. Und das ist auch im Sinne der Selbstbestimmung auch fraglich, ob das nicht sozusagen in den Entscheidungsprozess eigentlich mit einfließen müsste, diese Information. Die wird aber in der Regel erst nach der Entscheidung mitgeteilt. Also der Entscheidung zum Abbruch. Und jetzt müssen wir nochmal einen kurzen Sprung machen auf die aktuelle Gesetzeslage, weil seit 1995 gilt das ja nicht mehr, was ich eben für 1976 referiert habe. Weil nach der sogenannten Wiedervereinigung, das notwendig wurde, die Gesetze der DDR und der BRD aneinander anzupassen. Und in der DDR gab es ein relativ liberales Abtreibungsgesetz, also es gab eine Fristenregelung bis zur 12. Woche und bis zur 12. Woche war das auch das Recht der Frau, eine Abtreibung zu bekommen, wenn sie das wollte. Und das hat dann tatsächlich bis 95 gedauert und damit auch am längsten von allen Gesetzen, die vereinheitlicht werden mussten, die Abtreibungsparagraphen aneinander anzupassen. Das liegt aber auch daran, dass es da das Bundesverfassungsgericht wieder angerufen wurde und so weiter. Und wir haben, das wisst ihr wahrscheinlich, jetzt eben diese Beratungsregelung bis zur 12. Woche, wonach Abbrüche eben rechtswidrig, aber straffrei sind. Also rechtswidrig heißt eigentlich illegal, aber eben nach einer Pflicht-Zwangsberatung bei einer anerkannten Beratungsstelle und einer darauf folgenden dreitägigen Wartefrist, Bedenkzeit, dann eben diese Abbrüche als nicht strafrechtlich verfolgbar gelten. Und diese Konstruktion, also es ist halt, ne, in der DDR war es ein Recht und jetzt ist es gerade mal nicht strafverfolgt. Es ist auch, also in der ostdeutschen Frauenbewegung hat es auch zu sehr großem Unmut geführt, diese Änderung. Und also diese Illegalität quasi dieser Aktion hat natürlich auch negative Auswirkungen auf die Handlung an sich. Man kann beispielsweise auf der jetzigen Gesetzesgrundlage nicht fordern, dass jede Frau das Recht haben soll, die Methode zu entscheiden oder, ne, zu wählen, nach welcher Methode sie abtreiben möchte, weil es ist ja, also, ne, man da hat da quasi gar nichts zu fordern. Man muss schon froh sein, dass man nicht strafverfolgt wird. Außerdem ist es natürlich, deswegen kann es keine Kassenleistung sein, weil Krankenkassen dürfen nichts bezahlen, was sowieso verboten ist. Und auch jeder Arzt kann sich zu jedem Zeitpunkt weigern, an solchen Abtreibungen teilzunehmen. Und nicht nur jeder Arzt, sondern im Prinzip das ganze involvierte Personal, weil es ja eben eigentlich rechtswidrig ist. So, das ist eben diese Beratungsregelung bis zur 12. Woche, wonach auch die meisten Abbrüche vorgenommen werden in der BRD, also in Deutschland zurzeit. Dann gibt es weiterhin die kriminologische Indikation, das habe ich ja eben schon erklärt, da hat sich nichts groß dran geändert. Und dann gibt es weiterhin die medizinische Indikation, da hat sich auch nichts groß dran geändert, ohne Frist, und das war es. So, wo ist die eugenische Indikation abgeblieben? Die ist abgeschafft worden. Und zwar auf Druck der Behindertenverbände und der Kirchen 1995. Und jetzt könntet ihr alle aufstehen und sagen so, hä, worüber reden wir denn die ganze Zeit, wenn das sowieso verboten ist? Dann ist doch jetzt albern, hier die ganze Zeit zuzuhören. Ja, schön wär's, aber nein, das ist quasi dem Willen, der Wille des Gesetzgebers war es, die eugenische Indikation zwar auf dem Papier abzuschaffen, damit das da nicht mehr so behindertenfeindlich fies im Gesetz drin steht, aber trotzdem die Möglichkeit weiterhin offen zu halten. Und deswegen haben sie einen Kommentar zu dem Gesetz geschrieben, wo drin steht, dass die eugenische Indikation in die medizinische einfließen soll. Und das bedeutet, dass wir jetzt eben Abtreibungen haben nach einer embryopathischen Diagnose, die aber durchgeführt werden, weil es eine unzumutbare Belastung der schwangeren Person darstellt. Das wird nicht weiter groß kontrolliert, also es gibt keine Psychogutachten oder sowas dafür, sondern das ist dann als der Ermessen des jeweiligen Arztes, der die Indikation ausstellt. Und das hat natürlich verschiedene Konsequenzen. Unter anderem haben wir, habe ich ja vorhin erzählt, schon die embryopathische Indikation hatte eine sehr lange Frist bis zur 22. Woche. Die medizinische Indikation hat keine Frist, logischerweise, weil ja, wenn es tatsächlich die Gefahr für das Leben der schwangeren Person ist, wollen wir ja, dass da ein Abbruch bis vor den Wehen quasi alles getan wird, um das Leben der schwangeren Person zu retten. Also logischerweise keine Frist. Heißt aber jetzt auch, dass eben diese Abbrüche, die wegen der unzumutbaren Belastung durch die Behinderung des Fötus, der Frau, erfolgenden Abtreibungen eben auch keine Frist mehr haben. Und dass da dann eben diese sogenannten Spätabtreibungen durchgeführt werden, das ist halt so ein Punkt, wo die selbsternannten Lebensschützer auch immer gerne drauf rumreiten, weil es auch zu den unappetitlichsten Aspekten gehört tatsächlich. Weil wenn man, also von Lebensfähigkeit heißt halt, bei Frühgeburten um diese Wochen würden die Kinder, hätten eine gute Überlebenschance oder zumindest eine realistische Überlebenschance. Und das heißt, dass in Deutschland wird es seit fast 20 Jahren mittlerweile so gehandhabt, dass Wenn das in diese Frist kommt, dass eigentlich Lebensfähigkeit gegeben würde, wäre, dass man dann ein Fetozid macht. Also sprich eine Kaliumchloridspritze ins Herz setzt, damit man eben ausschließen kann, dass es eine Lebendgeburt wird nach der Abtreibung eigentlich. Und ja, das beruht auf so einem Fall von eben vor knapp 20 Jahren, wo Tim seine eigene Abtreibung überlebt hat. Und zwar die haben den allen Ernstes 9 Stunden liegen lassen, bevor sie ihn behandelt haben. In der Hoffnung, er sollte ja abgetrieben werden. Und normalerweise starben die dann so nach 1-2 Stunden. Und in der Hoffnung, dass er dann halt irgendwann mal aufhört zu atmen. Hat er aber nicht. Und statt dann irgendwie die Praxis von Abtreibungen zu ändern, dass man sagt, naja, vielleicht gibt es das Recht darauf nicht mehr. Oder vielleicht ist es so, dass die Frau nicht mehr schwanger sein will, aber muss deswegen das Kind, was ja sie geboren hat, muss das dann deswegen tot sein? Könnte man ja auch mal so eine ethische Debatte drüber führen. Hat man dann eben diesen Fetozid eingeführt. Und Tim ist jetzt so eine Galionsfigur der Lebensschützer. Also der wohnt jetzt bei Pflegeeltern, die sind keine Lebensschützer, aber es gibt so eine ganze Kampagne, Tim lebt und so mit Autoaufklebern und sowas alles, also um halt diese verbrecherischen Praktiken anzuprangern. Ja, genau, so viel zur Gesetzeslage, da kann man auch noch so einiges mehr zu sagen, es ist halt so ein relativ komplexes, weites Feld. Aber vielleicht lese ich jetzt einfach noch zum erstmal Abschluss noch das Kapitel Pränataldiagnostik als Verstärker behindertenfeindlicher Einstellungen, weil die Begründung bin ich euch bis jetzt noch so ein bisschen schuldig geblieben. Wo ist es? So. In der Kritik an Pränataldiagnostik und Präimplantationsdiagnostik wird oftmals das Argument vorgebracht, diese Technologien würden Behinderte diskriminieren. Hinter dieser Aussage verbergen sich jedoch ganz unterschiedliche Stoßrichtungen der Kritik. Lebensschützer meinen damit etwas anderes als FeministInnen. Während die einen von einer direkten Diskriminierung des Fötus ausgehen, kritisieren die anderen die durch die Praktiken verfestigte Erzählung über Behinderung als negativ und vermeidbar. Zahlreich sind zudem die Versuche, die Techniken vom Vorwurf der Behindertenfeindlichkeit freizusprechen. Lebensschützer gehen davon aus, dass schützenswertes menschliches Leben von der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle an existiert. Anders übrigens auch als die deutsche Gesetzgebung, die die Schwangerschaft erst ansetzt, nachdem sich diese verschmolzenen Zellen in der Gebärmutter eingenistet haben, was einige Tage später der Fall ist. Ohne Unterschied existiert für sie von nun an ein Mensch. Diesen auf mögliche Behinderung oder Normabweichungen zu untersuchen und eventuell dessen Recht auf Leben vom Ergebnis dieser Untersuchung abhängig zu machen, stellt demzufolge eine Diskriminierung dar, jedweder Abbruch eine Tötung, wenn nicht gar ein Mord. Der Diskriminierungsvorwurf der Lebensschützer ist also eigentlich eine weichgespülte Version der Tötungsthese. Abtreibung sei Mord. Kleiner Sprung. Dass pränatale Untersuchungen von behindertenfeindlichen Annahmen getragen werden, zeigt sich auch daran, wonach gesucht und was gefunden wird. So hat die BRD zwar eine der höchsten Ultraschallquoten weltweit, aber eine sehr niedrige Erkennungsquote für fetale Herzfehler. Der genetische Blick sucht nicht nach postnatal behandelbaren Problemen, sondern nach Softmarkern für Behinderungen. Der ganze Prozess pränataler Diagnostik fördert außerdem durch die Fokussierung auf körperliche Abweichungen das Denken im Rahmen des medizinischen Modells und blendet soziale Faktoren systematisch aus. Medizinisches Modell von Behinderung ist im Gegenteil zum sozialen Modell von Behinderung eins, was eben auf den behinderten Körper an sich fokussiert und die Abweichung und die medizinische Behandelbarkeit in den Blick nimmt und halt auch eigentlich jede Abweichung als behandlungsbedürftig und quasi als Leiden auch definiert. Und das soziale Modell von Behinderung versucht dagegen, also sieht auch den Körper mit der Beeinträchtigung, sieht aber die Behinderung eher auf der gesellschaftlichen Ebene. Und genau, setzt halt da an, die Barrieren in der Umwelt und die gesellschaftlichen Barrieren abzubauen, statt an den Körpern rumzuschrauben. Den Definitionen der UN-Behindertenrechtskonvention, die von der Bundesrepublik 2009 ratifiziert wurde, liegt hingegen das soziale Modell von Behinderung zugrunde. Unter Diskriminierung aufgrund von Behinderung versteht die Konvention nicht nur eine unbegründete rechtliche Ungleichbehandlung, sondern, Zitat, jede Unterscheidung, Ausschließung oder Beschränkung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass das auf die Gleichberechtigung mit anderen gegründete Anerkennen, Genießen oder Ausüben aller Menschenrechte und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, bürgerlichen oder jedem anderen Bereich beeinträchtigt oder vereitelt wird. Dies ist ein sehr weiter Begriff von Diskriminierung, der die Unterzeichnerstaaten der UNBRK dazu verpflichtet, Zitat, Klischees, Vorurteile und schädliche Praktiken gegenüber Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen zu bekämpfen. Und es gab so eine Expertenkommission, ExpertInnenkommission vielmehr, die angesiedelt war beim Behindertenbeauftragten der Bundesregierung. Und da hat es so ein Positionspapier gegeben, 2013. Und in diesem Papier wird versucht, zu analysieren, ob man Pränataldiagnostik und Präimplantationsdiagnostik als schädliche Praktiken im Sinne von der UNBRK verstehen müsste und die deswegen eigentlich auch von der Bundesregierung als unterzeichnende Partei bekämpft werden müssten. Und ich würde es nicht zitieren, wenn Sie nicht zu dem Geschluss gekommen wären, dass das durchaus der UNBRK widerspricht. Nämlich, weil Menschen mit Behinderung durch pränatale Diagnostik negativen gesellschaftlichen Bewertungsmustern ausgesetzt sind. Also sprich, dadurch, dass es diese Untersuchungen gibt, wird angenommen, dass diese Behinderungen so negativ sind, dass man gesellschaftliche Ressourcen dazu aufwenden muss, um die zu vermeiden, was wiederum ein negatives Bild darüber vermittelt, was es bedeutet, mit diesen Behinderungen zu leben. Die in PND und PID angelegte Idee der Vermeidbarkeit von Sorgen, Leid und Schmerzen qua Vermeidung behinderter Kinder ist zutiefst behindertenfeindlich. Die damit verbundene Vorstellung, mit einer pränatalen Diagnose wüsste man bereits genug über das zukünftige Kind, um sich ein Leben mit ihm nicht mehr vorstellen zu können, ist eine Sicht, die Behinderte auf ihre Behinderung reduziert. Die gesellschaftliche Bereitstellung von Ressourcen für die gezielte Suche nach Abweichungen zeigt, dass behindertenfeindliche Denkweisen als normal und unproblematisch gelten. Die Tatsache, dass diese Tests angeboten werden und via Mutterpass institutionalisiert sind, lässt es als verantwortungsvolles Verhalten erscheinen, sie auch in Anspruch zu nehmen. Da es als normal gilt, sich abzusichern, besteht offensichtlich Grund zur Beunruhigung. Behinderung als nicht normal, sondern als beunruhigend zu empfinden, wird so immer wieder gesellschaftlich sanktioniert. Vielleicht bis da erstmal.